Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Hallo, da bin ich. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid beim Podcast und dass wir eine schöne Zeit vor uns haben. Es gibt einen fantastischen Gast. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr Kinder habt. Ich habe eine kleine Tochter, die ist 11 und wisst ihr, manchmal mache ich mir schon Gedanken über deren Sicherheit. Diese Woche kam erst bei uns raus, da kam wieder eine Meldung, Achtung, komisches Auto gesehen worden in der Nähe der Schule und vom Kindergarten. Und dann denkst du schon so, wow, dann fängt dein Herz an zu rasen und du kriegst leichte Panikattacken. Und es ist nicht nur das, es sind nicht nur die berühmten, bösen Männer. Es ist einfach auch auf dem Schulhof manchmal, dass es gemobbt wird, dass es Prügeleien gibt, dass es Gewalt gibt einfach. Und da ist es ganz wichtig, dass unsere Kinder gut vorbereitet sind und dass sie sich zu wehren wissen. Und deswegen habe ich heute einen wunderbaren Gast eingeladen. Das ist der Helmut Stiegelbauer und der ist Gewaltpräventionspädagoge. Und wir sprechen eben genau darüber, wie man sich wehren kann als Kind und auch als Erwachsene. Ich habe ein tolles Buch für euch vom Meister. Stephen King hat neue Kurzgeschichten rausgebracht, die stelle ich euch vor. Ich habe das Neueste aus der Promi-Welt für euch, einen Wahnsinns-Fernsehtipp, den ihr euch noch angucken müsst, weil er echt gut ist. Und mein Freund Arne Wag ist mit dabei. Wir reden über Hochzeiten, weil jetzt ist so die Zeit, wo alle heiraten, ne? Im Sommer, die beste Zeit zum Heiraten. Und wir starten einfach mal mit dem Buch der Woche. Das ist genau das Buch von Stephen King und das ist ja ein Mann, den ich ehrlich verehre. Oder sagen wir mal so, das ist ein Mann, wo ich neulich zu meinem Mann sagte, weißt du, was ich gerne mal machen würde? Ich würde gerne mal Stephen King treffen. Einmal nur. Jetzt ist er schon über 80. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Aber kennt ihr das? Es gibt so eine Sage oder eine Legende, die sagt, dass du mit jedem Menschen auf der Welt über 6 andere Menschen verbunden bist. Also wenn jetzt irgendjemand verbunden ist, der mich jetzt hier hört, in irgendeiner Weise mit Stephen King, irgendjemand kennt, dann ich würde mich freuen, wenn er sich bei mir meldet, weil vielleicht kriege ich das dann doch noch hin mit dem Treffen mit dem Großmeister. Aber jetzt erstmal zu seinem neuen Buch. Der Meister hat ein neues Buch geschrieben und eigentlich finde ich ja seine Kurzgeschichten am allerbesten. Ja, die Geschichten von ihm wie The Stand oder S oder Sie sind auch großartig, aber Stephen King kann eben auch Spannung in Kürze. Und diese Kurzgeschichten, die er schreibt, die haben es wirklich in sich. Sein neues Buch ist da, 737 Seiten und heißt Ihr wollt es dunkler. Ist wie immer bei Heine erschienen und es sind 12 neue Geschichten unterschiedlicher Genres von eben dem großen Meister. Da geht es zum Beispiel nach einer außerweltlichen Begegnung in den Wäldern von Maine, machen zwei Freunde urplötzlich große Karriere, ihr Geheimnis nehmen sie mit in den Tod. Dann ist da Danny, der träumt von einer Leiche, die er dann tatsächlich findet. In den Augen der Polizei kann nur er der Mörder sein. Und dann ist da Vic, der macht Ferien in Florida, wo er eine verschrobene alte Frau kennenlernt. Eine Bekanntschaft, die in einem Horrorstrudel endet. Und das sind nur 3 dieser 12 Geschichten. Natürlich habe ich auch noch die ersten Sätze für euch. Wir fangen an mit der ersten Geschichte, die heißt Zwei begnadete Burschen. Mein Vater, mein berühmter Vater, starb 2023 mit 90. 2 Jahre vor seinem Tod bekam er eine E-Mail von einer freien Journalistin namens Ruth Crawford mit der Bitte um ein Interview. Ich las sie ihm vor, denn ich erledigte damals bereits seine gesamte private und berufliche Korrespondenz, weil er aufgehört hatte, seine elektronischen Geräte zu benutzen. Erst seinen PC, dann seinen Laptop und zuletzt sein geliebtes Handy. Sein Sehvermögen blieb bis zuletzt gut, aber er behauptete, vom Display des iPhones bekomme er Kopfschmerzen. Ich könnte euch jetzt diese ganze Geschichte vorlesen, weil sie einfach großartig ist. Ich liebe diese 12 Geschichten, diese 9 Geschichten von Stephen King. Das ist wirklich ein Buch über das gegenwärtige Amerika, über finstere Mächte und existenzielle Fragen. Das gibt es als Buch, E-Book und Audiobook. Und Stephen King sagt, ihr wollt es dunkler? Gut so. Ich nämlich auch. Und genau so heißt das Buch. Ihr wollt es dunkler. Der neue Stephen King ist gerade bei Heine erschienen. Ich habe mir diese Woche Gedanken gemacht über das, was uns so zusammenhält. Quasi den Kleber, den wir in unserem Leben haben. Also das, was wir was uns erfüllt, was uns ausmacht, wofür wir brennen. Und da geht es eben ganz speziell um die Leidenschaft für gewisse Dinge. Und ich finde, dass die Leidenschaft ernsthaft Post von Martina verdient hat. Liebe Leidenschaft, neulich habe ich so über dich nachgedacht, was du eigentlich bist. Im Internet steht, dass du eine das Gemüt ergreifende Emotion bist. Okay. Dann habe ich mich gefragt, was du für mich bist. Du bist für mich Liebe, du bist Lust, du bist in meinem Leben in so vielen Bereichen. In der Art, wie ich meinen Mann liebe, fast genauso wie in der Art, wie ich Schokolade liebe. Ich wette, dass jetzt jemand lacht, aber das ist wahr. Du bist so vieles. Du bist in der Religion, in der Politik, in der Kunst und auch in unserem Gefühl für unsere Tiere. Du bist die Liebe zu unseren Kindern. Du kannst manchmal zu Hass werden, zu Zerstörung und Wut. Aber überall dort, wo du bist, ist Leben. Ich habe gelesen, dass du in unserem limbischen System wohnst. Das ist der Bereich in unserem Gehirn, wo Emotionen verarbeitet werden und Triebe entstehen. Mir ist eigentlich egal, wo du wohnst. Hauptsache, du bist da. Denn du machst unser Leben um so vieles reicher und bunter. Mit dir, liebe Leidenschaft, geht der Job leichter von der Hand, die Kindererziehung fällt weniger schwer und der Sport macht Spaß. Bleib bloß bei uns, unser ganzes Leben lang. Denn solange du da bist, sind wir jung. Im Herzen und im Kopf. Liebste Grüße, deine Martina. Mein Freund Arne Wagestrand, wir wollen heute mal über das Heiraten reden. Hallo.
Ja.
Heiraten.
Du kannst mich alles fragen. Ich hatte gerade eine Hochzeit von einer Freundin in London. Das ist so ganz, weißt du, so wie auf Instagram man sich das so vorstellt. So war es da. Oder ich war auch gerade vor einem guten Monat der Trauzeuge meiner besten Freundin.
Ja, also ich finde, so jetzt ist so die Zeit, wo sehr viele Paare heiraten und sich ganz viele Gedanken machen über Hochzeit und über wen lade ich ein und wie ist die Tischdeko und nehme ich einen Trauredner, gehe ich in die Kirche und kommen alle und was machen wir mit den Kindern, die kommen und ja. Das sind alles so Fragen.
Alles erlebt.
Ja, ich auch. Mal war es gut, mal war es schlecht.
Ja.
Aber Fakt ist, ich finde immer, das rauscht schlussendlich an einem vorbei und man hat sich immer viel zu viel Gedanken gemacht.
Ja.
Und ja, ich finde schon. So der Tag als solches, ich war bei meiner Hochzeit super krank. Das war der Hammer. Ich war so erkältet mit Schüttelfrost und Fieberschüben und ich habe das Ganze echt nur mit Tabletten überstanden. Und ich sage wirklich überstanden.
Und Champagner drauf gekippt?
Nee, das habe ich mir nicht getraut, weil mir eh schon schlecht war. Ich hatte einfach Erkältung, Grippe, was auch immer es war. Corona war es damals noch nicht, 1918, aber ansonsten war es echt hart. Also, aber man macht sich so viel Gedanken und schlussendlich ist der Tag dann wie ein Wimpernschlag vorbeigezogen.
Ja.
Und darum sag ich immer, man muss sich Zeit für sich nehmen an diesem Tag. Und zwar nicht nur, um Fotos zu machen.
Ja.
Sondern
und da kann ich die schöne Geschichte erzählen von Freunden von mir, auch aus Baden-Württemberg kommen die. Und die hatten erst geplant, wir feiern auf einer großen Burg und so weiter und dann lassen wir das beste Catering-Unternehmen dahin bringen und so weiter, bis sie dann irgendwann die Rechnung gesehen haben. Und dann haben sie einfach das Angebot von Pfarrer angenommen, ob sie nicht im Gemeindehaus für umsonst einfach feiern können. Und das war das beste Fest. Wir lagen uns nachher alle in den Armen. Wir hatten so ein bisschen diese Hochzeit außen vor gelassen. Wir hatten einen solchen Spaß. Ich erzähle manchmal heute immer noch mit Tränen in den Augen von dieser Hochzeit, weil es war viel zu heiß. Es war im August. Mhm. Es war viel zu heiß in diesem Gemeindehaus. Aber es hat sich niemand drum geschert, dass wir jetzt irgendwelche Etiketten einhalten müssen oder sonst was. Es war einfach ein richtig tolles Fest mit allen zusammen.
Das war also die schönste Hochzeit, die du erlebt hast.
Würde ich schon sagen.
Okay, warte, lass mich überlegen. Was war die schönste Hochzeit, die ich erlebt habe? Leider nicht meine. Nein, also vom Gefühl her natürlich,
ja,
klar.
Natürlich.
Aber von der Feier her war die schönste Hochzeit, die ich erlebt habe, die Hochzeit meiner, wie sagt man, zu der Tochter deiner Cousine?
Also
Großcousine, irgendwie so.
Ja.
Und die hat gefeiert, die haben so einen großen Hof mit vielen Pferden, also die haben so einen Reitstall und die haben geheiratet, da war ich sogar dann Traurednerin und dann habe ich da gestanden unter so einem Bogen und das Brautpaar vor mir, dahinter die ganzen Gäste und dahinter guckten die Pferde aus den Boxen. Das war so toll. Das war wie bei Ferien auf ihrem Hof.
Ja.
Shit. Echt, das war so. Und dann eine großartige Feier in der Reithalle mit Oktoberfest-Ambiente und super vielen Gästen. Das war eine wundervolles Wetter, ein traumhafter Septembertag. Das war die schönste Hochzeit, wo ich bei war. Also außer meiner eigenen. natürlich.
Ja. Und meiner, die ja noch kommt irgendwann.
Auf die freue ich mich sehr, falls ich das noch erleben darf, weil ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Und irgendwie klappt das ja so nicht mit euch beiden
ja,
da jetzt.
Ja, richtig. Und ich bin ja noch so jung.
Ja,
insofern, ja,
ja
das kann gut sein, dass du das nicht mehr schaffst.
Ja. Ja. Du, ich...
Das hast du alles gesagt.
Es klatscht gleich. Ich wünsche dir einen schönen Samstag. Tschüss.
Schönes Wochenende.
Einen großen Abenteuerroman habe ich für euch. King Arthur, Legend of the Sword, also die Legende des Schwertes mit Guy Ritchie. Und das ist die Artus-Sage und der macht daraus quasi eine handfeste Fantasy-Action. Der kleine Arthur muss im England des 5. Jahrhunderts miterleben, wie seine königlichen Eltern grausam gemeuchelt werden. Von Huren aufgezogen, wächst er dann zum gerissenen Straßengangster. Es kommt jedoch, wie es kommen muss. Eines Tages zieht Arthur das magische Schwert Excalibur aus einem Stein, erfährt seine wahre Herkunft und macht sich auf, gemeinsam mit einem zusammengewürfelten Haufen Rebellen den Thron zurückzuerobern und das britische Volk zu vereinen. Also zahlreiche Regisseure haben ja schon diese Geschichte verfilmt, um diesen britischen Helden, dessen Existenz in der Forschung weitgehend angezweifelt wird. Und diesmal aber ist Guy Ritchie sozusagen die Artus-Sage in die Hände gelegt worden und der... Ja, der macht das ganze Spektakel zu etwas sehr Besonderem. Es ist wild, es ist eher episodisch, es ist sehr originell. Es tritt sogar Fußballstar David Beckham auf als Gast, als Anführer einer Betrügerbande. Also alles in allem ist es ein Gemetzel mit Underdog-Attitüde, würde ich sagen. Also es ist eine richtig, richtig coole Sache. Kommt morgen Abend 7:45 auf ProSieben und dann natürlich in der ProSieben-Mediathek King Arthur in der Version von Guy Ritchie als Regisseur. Ich bin ja selber Mama und auch mir ist es wichtig, dass meine Tochter richtig gut durch die Welt kommt und dass sie keine Angst hat und dass sie auch keine Angst vor irgendjemand haben sollte und dass sie in der Lage ist, sich zu verteidigen oder zumindest auf sich aufmerksam zu machen, wenn eine Situation mal brenzlig wird. Und genau darüber sprechen wir heute, über Gewaltprävention. Mein Gast ist Helmut Stiegelbauer, der ist unter anderem Gewaltpräventionspädagoge und unterrichtet an Schulen und Einrichtungen eben dieses Thema. Lieber Helmut, herzlich willkommen in der Martina Straten Show.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Erklär uns doch mal, um was genau geht es?
Tja, also Gewaltprävention, das ist ein Oberbegriff für Initiativen und Maßnahmen zur Vorbeugung gewalttätiger Auseinandersetzungen. Also das bedeutet, Gewaltprävention zielt darauf ab, gewalttätiges Verhalten zu verhindern, bevor es überhaupt entsteht.
Und du wolltest da noch weitermachen?
Kann ich machen, ja.
Oder wolltest du noch was erzählen zu der ersten Frage oder ist das schon die zweite?
Nö, ich hab zur ersten habe ich noch ein bisschen was.
Okay, gut, dann mach einfach weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles klar. Gewaltprävention richtet sich erstens auf das Verständnis des Phänomens der Gewalt und seiner Funktionsweise im Alltag, aber zweitens auf das Erlernen konfliktlösender Verhaltensweisen und Strategien des Selbstschutzes und des Schutzes anderer. Und das ist gerade im Kinderbereich sehr, sehr wichtig. Also Gewalt ist eigentlich ein kulturelles, gesellschaftliches Phänomen, das historisch belegt ist, bewachsen ist. Und Gewalt ist auf allen Ebenen und in allen Kulturen der Öffentlichkeit nachverfolgbar. Und je präziser, nenne ich es mal, sich die verschiedenen Formen von Gewalt unterscheiden lassen, je umfangreicher ist diese getroffene Maßnahme, die ergriffen werden muss. Also eine selektive Maßnahme verfehlt ihr Ziel, eine erfolgreiche Prävention dagegen, die geht mit einem kulturellen Paradigmenwechsel einher und kann so dann prägend sein.
Du hast ja auch in einer Dokumentation mitgewirkt. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, wie die Jungfrau zum Kinde. Ja, die Dokumentation, die wurde von der GWA, das ist die Gemeinwesenarbeit in Saarbrücken, zum 50-jährigen Jubiläum produziert. Und das Ziel der GWA, ich weiß nicht, ob die jeder kennt, ob das ein Begriff ist.
Mm-mm, eigentlich nicht.
Ja, die GWA ist hier in Saarbrücken und ist zuständig für die Stadtteile des Verbandes und sie dient dazu oder sie hilft dabei, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Sie ist eine Anlaufstelle oder eine Anlaufstelle für Beratungsdienstleistungen und Hilfsangebote bei ganz unterschiedlichen sozialen Problemstellungen. Und für den Stadtteil Dudweiler wurde ich angefragt, da es dort vermehrt Kinderansprecher gab und die Ginetta und die Nicoletta Basten, herzliche Grüße an euch von der GWA Dudweiler, die haben mich gefragt, ob ich dort unterrichten könnte.
Jetzt habe ich in der Doku gesehen, du trägst einen Karateanzug, hast den schwarzen Gürtel. Bist du da selbst noch aktiv und hat Gewaltprävention auch was mit Karate zu tun?
Ja, ich bin tatsächlich aktiv im Shotokan Karate Verein in Savellingen als aktives Mitglied, war sogar bis vor Corona noch aktiv an Meisterschaften beteiligt und an dieser Stelle auch liebe Grüße an alle Vereinsmitglieder. Zu deiner anderen Frage, absolut, der Weg zur Selbstverteidigung und Selbstbehauptung, der setzt ja bereits vor dem Abwehren von Übergriffen ein, und zwar beim Erkennen kritischer Situationen. Also Karate lehrt unter anderem Sanshin. Sanshin bedeutet Wachsamkeit, also wodurch kritische Situationen oder Gefahren frühzeitig erkannt werden und dadurch kann man die natürlich auch entschärfen. Ich sage den Kindern auch immer, das ist schon Selbstverteidigung, das ist schon Selbstschutz. Viele Kinder, wenn ich jetzt unterrichte in der Grundschule, sage ich jetzt mal, und es kommt eine gefährliche Situation und die Kinder sagen dann, wie sollen wir uns da verhalten? Dann sage ich immer weglaufen. Weglaufen ist immer das erste Gebot, was ihr machen müsst. Viele, die wollen das dann nicht, weil sie sich so ein bisschen feige fühlen. Und dann erkläre ich ihnen aber immer, dass Weglaufen kein Zeichen von Feigheit, sondern ein Zeichen von Vernunft ist.
Von Klugheit quasi.
Genau.
Als Eltern hat man ja immer so ein bisschen Angst um seine Kinder. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und ich muss sagen, seitdem ich meine Tochter habe, bin ich schon viel ängstlicher geworden als früher. Und ich habe sie neulich auch zu einem Selbstverteidigungskurs geschickt. Der wurde bei uns angeboten. Und da habe ich gedacht, ach, ist nicht schlecht. Ich möchte ganz gerne, dass sie da ein bisschen Selbstbewusstsein entwickelt und dass sie auch merkt, wann es vielleicht gefährlich werden kann. Also wann sie auf ihre Intuition hören sollte und vielleicht das ein oder andere Mal dann eben schneller reagieren kann. Helmut, kann man denn Gewaltprävention mit Selbstverteidigung vergleichen?
Ja, unbedingt, denn wenn man einer Gefahr aus dem Weg geht, ist das schon Selbstverteidigung oder Selbstschutz. Viele Menschen verstehen unter Selbstverteidigung halt die Abwehr eines Angriffs oder den Konter, eine Kontertechnik, wenn sie physisch, also körperlich bedroht werden. Aber Selbstverteidigung beginnt schon vorher.
Und du bietest ja Gewaltprävention nur für Kinder an oder bist du da auch in anderen Zielgruppen unterwegs? Können das auch Frauen machen zum Beispiel? Das wäre ja auch ein Thema.
Ja, habe ich auch tatsächlich schon gemacht. In dem Fall war es aber tatsächlich Selbstverteidigung. Das fließt aber alles so ein bisschen ineinander. Also ich beginne bei Kindern ab 5 Jahren und zwar diejenigen, die im Kindergarten sind und dann eingeschult werden. Mhm. Da beginnt das Ganze und das geht, der älteste Teilnehmer war glaube ich 80 Jahre alt, den ich mal in einem Workshop hatte. Und da mache ich natürlich immer altersgerechte Workshops, klar. Weil die Einschnitte eines Menschen, die sind ja immer gegeben. Wenn er ein Kind mit 3 Jahren in den Kindergarten kommt, das ist der erste Einschnitt in seinem Leben, dann wird es eingeschult, das ist der zweite, er lernt wieder andere Menschen kennen, Lehrerinnen, andere Mitschülerinnen. Ja, dann ist nach der Grundschule ein Wechsel zu einer weiterführenden Schule, wieder ein Einschnitt im Leben. Später Ausbildung oder Studium, nochmal ein Einschnitt. Und so zieht sich das Ganze durch, auch durch das Arbeitsleben bis hin zur Rente. Und ja, da muss man halt immer die verschiedenen Situationen oder situationsbedingt muss man diese Kurse dann anbieten.
Kannst du uns ein paar Beispiele nennen, wie man präventiv agieren kann, also wie man das am besten macht?
Ja, also wie vorhin schon erwähnt, ist es sehr wichtig, Sanshin, also Wachsamkeit oder Achtsamkeit zu lernen. Darunter fällt zum Beispiel seine Umwelt, sein Umfeld ein Stück weit zu beobachten und zu beachten. Also präventiv bedeutet ja, zum Beispiel du gehst in einen Supermarkt und plötzlich merkst du, dann meldet sich dein Bauchgefühl, da stimmt was nicht. Da ist jemand, der läuft mir jetzt schon 3 Gänge hinterher. Ich weiß gar nicht warum, was will denn der von mir? Also wenn man das dann beachtet und dann auch weiterhin darauf achtet, dann ist man schon mal ein bisschen mehr auf der sicheren Seite. Kann auch sein, dass nach einer gewissen Zeit derjenige nicht mehr da ist. dann soll die Achtsamkeit aber nicht nachlassen, weil das kann ja genauso gut sein, dass der draußen auf dem Parkplatz wartet. Mhm. Er hat gesehen, du hast was im Einkaufswagen, einen Geldbeutel oder was weiß ich was, was er stehlen will oder was anderes will, das wäre noch schlimmer. Und er passt dich draußen auf dem Parkplatz ab. Also das heißt, diese Wachsamkeit, die muss immer bleiben. Wenn du, sobald du den Supermarkt verlässt, einfach mal umschauen. Ist der, sehe ich den noch irgendwo? Hat er sich irgendwo vielleicht hinter einem Auto versteckt oder was auch immer? Das wäre ein Beispiel. Mhm. Ein anderes wäre eine Verhaltensregel. Wenn man zum Beispiel gerne joggen geht, dann sollte man dies möglichst nicht am gleichen Tag in der Woche machen.
Also immer zur selben Uhrzeit.
Zur selben Uhrzeit, die gleiche Strecke laufen. Ne? Sonst weiß man zum Beispiel, die Martina Straten, die läuft jeden Dienstag um 16
Uhr. Nee, tut die garantiert nicht, aber macht nichts, mach ruhig.
Die läuft dann um 16 Uhr vom Yachthafen Dillingen zur Schleuse Rehlingen. Und ja, das kann man sich merken, dass, dann kannst du abgepasst werden. Mhm. Das sind so Verhaltensregeln.
Wir haben ja eben schon ein paar Tipps gehört. Helmut, gibt es auch mehrere Formen der Gewaltprävention?
Ja, es gibt drei Säulen der Gewaltprävention. Das ist die Primärprävention, also was ich gerade angesprochen habe, die Gewalthandlungen durch vorausschauendes Denken und Handeln erst gar nicht entstehen zu lassen. Die zweite Säule wäre die Sekundarprävention. Diese umfasst das Handeln in akuten Gewaltsituationen, sprich die Vermeidung weiterer Eskalation der Gewalt.
Also wenn schon passiert quasi.
Genau, dazu gehören zum Beispiel Interventionen in Form des Dazwischengehens. Da muss man aber auch aufpassen, man muss nicht irgendwo dazwischengehen und sich selbst in Gefahr bringen. Mhm. Das lernt man aber alles in den Kursen, wie man sich da verhalten kann. Wenn ich die Polizei rufe, habe ich auch Hilfe geleistet, ohne mich selbst in Gefahr gebracht zu haben. Und die dritte Säule, das wäre die Tertiärprävention. Das heißt, dass man nach einem Vorfall sich in erster Linie um die Betroffenen kümmert.
Du unterrichtest ja viel an Schulen. Wie reagieren die Schulen auf den Unterricht? Gibt es da Zurückmeldungen? Wie ist das so? Was kommt bei dir wieder an?
Es gibt sehr viele Rückmeldungen, sowohl von der Schule als auch von den Eltern. Vom Tenor her sagen alle, ja, dass es sehr, sehr wichtig ist, was es ja auch ist. Denn Gewaltprävention hat ja auch das Ziel, eine gewaltfreie Gesellschaft zu schaffen. Und da beginnt man natürlich am besten bei den Kindern, dass die schon gewaltfrei aufwachsen.
Und wenn wir jetzt bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind, wie ist denn das bei den Erwachsenen? Du machst das ja auch für Erwachsene. Wie wird es da aufgenommen? Fühlt man sich nach so einem Kurs sicherer? Ist man selbstbewusster?
Absolut. Die Selbstsicherheit und das Selbstbewusstsein wachsen. Das geschieht auch oft im Unterbewusstsein. Man wirkt plötzlich anders, ohne es selbst zu merken. Aber auch hier ist der Tenor wirklich sehr, sehr groß. Gerade im Seniorenbereich, da mache ich ja auch Workshops. Ja. Und da hat Gewaltprävention tatsächlich auch einen hohen Stellenwert.
Ja, das stelle ich mir ganz wichtig vor, wenn du so eine alte Dame siehst. Wie oft hörst du alter Dame Handtasche geraubt
oder
Rentner geschlagen und so. Da ist es ja ganz wichtig, dass auch die älteren Leute sich auch selber ein bisschen mehr schützen, ne?
Absolut. Also ich hatte eine Frau, wenn ich es kurz erzählen darf, die war ein zweites Mal bei mir im Kurs und ich sagte dann zu ihr, bist du wieder da, hat es dir so gut gefallen? Und sie sagte dann, mir ist etwas passiert. Und zwar in Saarbrücken tatsächlich. Und sie war auf dem Bürgersteig und es kam jemand, der wollte ihr die Handtasche entreißen. Und sie sagte dann zu mir, ich habe genau das gemacht, was wir im Kurs gelernt haben.
Was?
Ich wurde ganz, ganz laut. Das ist das Wichtigste. Ja. Das gehört auch dazu, seine eigene Hemmschwelle zu überwinden, laut zu werden. Das muss man mit den Kindern und mit Senioren, das muss man wirklich üben. Na, man ist so laut, das ist okay, die Kinder sind auf dem Schulhof laut, aber in einer gefährlichen Situation, dann sind sie eher leise.
Damit die anderen aufmerksam werden. Ne?
Genau. Und sie hat das dann so gemacht und auf der anderen Straßenseite war ein Mann, der hat das dann gehört. Und nur wenn ich es höre, schaue ich auch hin. Und er hat das dann gesehen, ist dann zu ihr gelaufen und der Räuber, nenne ich ihn jetzt mal in Anführungszeichen, der ist dann abgehauen, ohne Handtasche.
Aber gut, dass sie bei dir war, ne?
Genau.
Was ist denn jetzt der Unterschied, lieber Helmut, zwischen einem Präventionspädagogen und einem Trainer? Also was beinhaltet das, wenn man das lernt oder studiert?
Also vereinfacht ausgedrückt, ein Trainer hat eine Trainerlizenz und ich habe eine Lehrberechtigung. Das ist so der grundsätzliche Unterschied. Also bei meiner Weiterbildung zum Pädagogen, das waren insgesamt 5 Module. 4 Module waren alle Trainerscheine, die es gibt. Die mussten wir natürlich machen und danach konnte man sich erst bei der Akademie einschreiben für die Pädagogik. Und in der Pädagogik stand im Fokus die Didaktik und die Methodik. die Didaktik untersucht hat, was wozu warum vermittelt werden soll, und die Methodik beschäftigt sich damit, wie es vermittelt werden kann. Das sind diese Säulen, was man dann lernt. Und nach der Prüfung wurde mir dann die Lehrberechtigung anerkannt.
Das klingt super spannend. Du hast auch so einen kleinen Ratgeber als Hörbuch veröffentlicht. Kriegt man den jetzt schon überall, wo es Hörbücher gibt?
Ja, ich habe eben selbst im Internet nachgeschaut, seit gestern.
Wollte ich nochmal vergewissern,
ist das Ding auch da. Ja. Auf den ersten Hörbuchplattformen bei Thalia, glaube ich, bei Weltbild. Noch nicht auf allen Hörbuchplattformen, aber bei einigen ist der schon zu haben. Ja, ich bin ja eigentlich Sprecher und kein Autor und habe alle Unterlagen bezüglich der Gewaltprävention und bin halt in dem Thema drin. Und da dachte ich mir, ja, ich mache mal einen kleinen Ratgeber. Das ist doch wirklich nur ein Ratgeber. Also sind jetzt keine Übungen explizit erwähnt. Das sind ein paar Rollenspiele, die man auch zu Hause üben kann mit den Kindern oder mit dem Partner. Einfach damit man mal an das Thema herangeführt wird.
Letzte Frage. Hast du noch weitere Projekte geplant in diese Richtung?
Habe ich tatsächlich. Es gibt natürlich sehr viele Themen in diesem Bereich und es ist auch wichtig aufzuklären. Um ein paar Beispiele zu nennen, also wenn ich jetzt einen Ratgeber, könnte ich machen über häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, Gewalt gegen Andersdenkende, Gewalt gegen Frauen. Aber auch das Thema Mobbing ist ein ganz großes Thema, ob das jetzt Cybermobbing ist, verbales Mobbing, körperliches Mobbing. Und da unterscheiden sich auch wieder die ganzen Dinge, Mobbing an der Schule, Mobbing im privaten Bereich, am Arbeitsplatz, also mal sehen, was ich da noch alles auf die Beine stelle.
Wir sind sehr gespannt, dann kommst du auf jeden Fall wieder vorbei. Ganz, ganz wichtiges Thema. Vielen Dank an dich, Helmut Stiegelbauer, zu Gewaltprävention. Danke, dass du bei mir warst. War sehr lehrreich, hat mich sehr gefreut.
Ich danke, dass ich hier sein durfte.
Ganz wichtiges Thema, Gewaltprävention. Ich finde das ganz toll, dass wir das heute besprechen konnten mit dem Helmut Stiegelbauer. Und das war's auch schon für mich. Ich habe jetzt noch den Spruch der Woche für euch. Ich finde ihn großartig, weil er, ja, wie soll ich sagen, er hat etwas von, komm, tritt in den Hintern sozusagen, so ein kleiner. Manchmal wartet das Glück nur ein kurzes Stück hinter einer Entscheidung, die du nicht treffen möchtest. Ich sag ja, so ein kleiner Schubs ist das. Manchmal ist es ja so, dass wir bestimmte Entscheidungen nicht treffen wollen, dass wir uns darum rumdrücken, dass wir einfach Angst haben, uns vorzustellen, wie es danach weitergeht, dass wir nicht wissen, ob es richtig ist, dass wir uns einfach nicht trauen, dass wir andere nicht verletzen wollen, was auch immer dahinter steckt. Aber manchmal ist es tatsächlich gut, eine solche Entscheidung zu treffen, und manchmal wartet das Glück eben kurz nach dieser Entscheidung. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiederhören und dass ihr diesen Podcast abonniert. Dann ist es nämlich so, dass ihr immer erinnert werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Das heißt, ihr verpasst nichts. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Einfach auch auf Abonnieren oder Folgen klicken, und dann können wir uns ganz bald hier wiederhören. Das tun wir sowieso, und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Radio Salü, die Martina Stratenshow.